Gefährliches Staunen in der Begegnung mit Gott. Das ist heute das Thema der Predigt. Und es gab vor einigen Jahren ein Buch mit dem Titel Der ungezähmte Mann. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gelesen hat. Das ging durch die Presse. Und es gab wohl Männer, für die das eine echte Offenbarung war. Und irgendwann in der Zeit danach ist ein Buch rausgekommen, ein christliches Buch mit dem Titel Der ungezähmte Glaube. Und dieses Buch, das war für mich eine echte Offenbarung. Und der Autor Mike Iaconelli schreibt über das Abenteuer des Christseins und das rüttelt mich immer wieder auf. Ich könnte das Buch mehrfach lesen. Und es ist einfach etwas, was mich in meinem Glaubensleben wirklich weitergebracht hat. Und ich möchte das heute Morgen mit euch teilen. Wie radikal folge ich Jesus nach? Darf er mein Leben durcheinander bringen? Habe ich noch eine heilige Ehrfurcht vor der Gegenwart Gottes? Hat mein Glaube Auswirkungen auf die Menschen in meinem Umfeld? Das sind herausfordernde Fragen, das sind unbequeme Fragen, aber es ist heilsam, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Weil gerade wenn man länger Christ ist, schleicht sich manchmal im Glaubensleben so eine Art Langeweile oder eine Routine ein. Und ich möchte einen langen Ausschnitt aus diesem Buch vorlesen, in dem es um das gefährliche Staunen geht. Was meint Mike Iaconelli mit dem gefährlichen Staunen? Er schreibt, wir haben es verlernt zu staunen. Die gute Nachricht ist nicht mehr gut, sie ist ganz okay. Der christliche Glaube verändert nicht mehr unser Leben. Er verbessert es. Jesus verwandelt die Menschen nicht mehr in feurige Radikale, sondern in nette Leute. Doch wenn es beim christlichen Glauben nur darum geht, nett zu sein, interessiert er mich nicht. Was ist mit dem radikalen Christsein passiert? Mit der nicht immer so netten Sorte von Leuten, die Welt auf den Kopf gestellt hat? Was ist mit dem alle Grenzen sprengenden, Leben umstülpenden, nicht institutionalisierten Evangelium geschehen, das sich im ersten Jahrhundert wie ein Buschfeuer ausgebreitet hat und von den Regierenden als gefährlich eingestuft wurde? Was ist mit dem Christsein passiert? Was ist mit den Christen, deren Herz brannte, die keine Furcht hatten, die die Wahrheit aussprachen, ohne Rücksicht auf die Folgen, die die Welt in Unruhe versetzten und bereit waren, Jesus überall hin zu folgen? Was ist mit den Christen geschehen, die mit Begeisterung und Dankbarkeit erfüllt waren und einfach nicht aus dem Staunen über die Gnade Gottes herauskamen? Bin ich bereit für ein Christentum, das mein Leben ruiniert, das mein Herz gefangen nimmt und mich in Unruhe versetzt? Ich möchte mit einem so faszinierenden Staunen erfüllt sein, dass ich als wild, unberechenbar, ja, als gefährlich gelte. Ja, ich will für eine stumpfe, langweilige Religion gefährlich sein. Ich will einen Glauben, der von unserer monotonen und langweiligen Kultur als gefährlich empfunden wird. Und er schreibt weiter, kennzeichnend für Jesus und seine Jünger war ihre Art, unvermittelt zu handeln. Jesus überraschte seine Jünger immer wieder, weil er sich zum Beispiel in den falschen Häusern aufhielt, bei Sündern, sich mit den falschen Leuten umgab, Zöllner, die mit der Besatzungsmacht zusammenarbeiteten, Ehebrecherinnen, Prostituierte, Leprakranke. Und er heilte Menschen am falschen Tag, am Sabbat. Jesus hatte keinen Terminplaner, keine ausgefeilte Strategie. Er startete keine missionarischen Kampagnen. Es gab nur die freudige Erwartung des unmittelbaren Augenblicks. Die Pharisäer wollten Jesus so haben, wie sie selbst waren. Seine Wahrheit sollte dieselbe Wahrheit sein, die sie über Jahrhunderte hinweg zurechtgelegt hatten. Aber Wahrheit kommt immer unvermittelt. Wo Jesus ist, fühlt sich jeder beunruhigt. und auf geheimnisvolle Weise gleichzeitig froh. Doch die Menschen lieben keine Überraschungen, nicht einmal die Menschen in christlichen Gemeinden. Und sie wollen auch nicht beunruhigt werden. Sie wollen einen lieben, zahmen Jesus. Aber wissen Sie was? Zahm sein ist keine Alternative. Wird dem Glauben die Überraschung genommen, ist das, was zurückbleibt, trockene, tote Religion. Wird das Evangelium seiner Geheimnisse beraubt, bleiben nur noch versteinerte, starre Dogmen übrig. Wenn Sie Ihre Ehrfurcht vor Gott verlieren, erhalten Sie am Schluss das Bild einer impotenten Gottheit. Wenn Sie nicht mehr staunen können, leben Sie eine belanglose Frömmigkeit. Wird Gleichförmigkeit zum Kennzeichen des Glaubens, wird der Glaube zu einem einheitlichen System. Wird die Echtheit unserer Erfahrungen mit Gott an den Erfahrungen anderer gemessen. Und dann ist die Einzigartigkeit des Volkes Gottes verloren und die Kirche tot. Starker Tobak, was er da schreibt. Aber es hat mich aufgerüttelt. Und er schreibt weiter. Wir haben den Funken in unseren Augen verloren. In die wilden, zerklüfteten Regionen unserer Seele lassen wir Jesus nicht mehr hinein. Wir haben vergessen, wie es ist, wenn man vor Jesus steht, sprachlos, mit wild klopfendem Herzen und starr vor Staunen über das, was Gott in unserer Welt alles tut. Die Hindernisse sind zwar entmutigend groß, aber sie müssen nicht unser ganzes Leben bestimmen. Wir können die kindlichen Züge unseres Glaubens, das gefährliche Staunen, wiederentdecken. Geben Sie nicht gleich auf, schreibt er. Gefährliches Staunen kann es für uns alle geben. Immer noch ist es möglich, dieses flüchtige Gemisch aus Staunen und Schrecken, Ehrfurcht und Wagnis, Spannung und Gelöstheit, Lachen und Weinen, Leidenschaft und Erwartung, Kühnheit und Verzauberung zu erleben. Ich möchte Sie an zwei Beispiele des gefährlichen Staunens erinnern, schreibt er. Maria war ein Teenager, eine Jungfrau mit einem jungen Mann aus demselben Städtchen verlobt. Er hieß Josef und war ebenso jungfräulich. Nazareth war eine kleine Stadt, Josefs Vater ein Zimmermann und das junge Paar bei allen, die sie kannten, beliebt und geachtet. Das Leben schien es gut mit ihnen zu meinen. Und alle freuten sich schon auf die Hochzeit. Doch dann tauchte plötzlich ein Engel auf. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum jedes Mal, wenn ein Engel in der Bibel auftaucht, die ersten Worte, die von ihm gesprochen werden, "Fürchte dich nicht" lauten? Der Engel sagte zu Maria, dass sie Gnade bei Gott gefunden habe und schwanger sei. Tolle Nachricht. Wie erklärt man sowas bloß seinem Verlobten? Statt einer wunderschönen Hochzeit mit dem Segen der Gemeinde und einem netten, ruhigen Leben, beginnt für Maria und Josef ein albtraumartiges Abenteuer. Josef musste mit einer Schwangerschaft fertig werden, mit der er nichts zu tun hatte. Beide mussten sie aus ihrer Heimat fliehen. Im Exil leben und die Tatsache emotional verkraften, dass viele unschuldige Babys statt ihres Kindes ermordet wurden. Josef und Maria erfuhren das gefährliche Staunen in der Nachfolge eines anscheinend unberechenbaren Gottes. Ich vermute, dass sie es nie bereuten. Das andere Beispiel ist die Geschichte, als die Jünger bei Nacht über einen See ruderten, während Jesus im Heck des Schiffes schlief. Sie wurden von einem entsetzlichen Sturm überrascht. Und noch bevor sie wussten, was geschah, wurde ihr altes, nicht unbedingt vertrauenswürdiges Boot von 3 Meter hohen Wellen hin und her geworfen. Wasser schwappte rein und sie drohten zu sinken. Die Jünger fürchteten sich zu Tode und weckten Jesus schließlich mit verzweifeltem Schreien auf. Wir gehen unter! Dabei müssen sie sich etwa das gedacht haben. Mensch, Du bist doch schließlich der Sohn Gottes und kennst dich mit Stürmen aus. Tu endlich was. Jesus sagte nur, schweig still. Und der Sturm hörte auf. Das Wasser war sofort spiegelglatt. Es herrschte eine unheimliche Stille. Ich stelle mir vor, wie die Jünger vor Schreck wie gelähmt sein müssen. Wahrscheinlich saßen sie eine halbe Stunde wie erstarrt da, bis sich endlich einer von ihnen zu bewegen wagte und den anderen zuraunte, reizt ihn ja bloß niemals. Ich glaube, dass die Jünger noch viel mehr Angst hatten, nachdem der Sturm sich gelegt hatte, als während des Sturms. Sie erlebten das gefährliche Staunen, bei Jesus zu sein, sozusagen aus erster Hand. Wie stellen Sie sich Jesus vor, schreibt er. Der Jesus des Neuen Testamentes war alles andere als langweilig. Er konnte in einer Minute weinen und schon in der nächsten die Tische der Wechsler im Tempel umstoßen. An einem Tag zeigte er mutiges Mitgefühl gegenüber einem gefallenen Menschen und am nächsten prangerte er Heuchelei und scheinheiliges Verhalten an. Er unterstrich die Gebote Gottes und vergab am nächsten Tag einer Frau, die beim Ehebruch ertappt war. Die Schreiber des Neuen Testamentes sagten vom Volk immer wieder, dass es mit Überraschung und Staunen auf Jesus reagierte. Jesus war ein gefährlicher Mann. Gefährlich für die bestehenden Machtstrukturen, für die Kirche, für die Volksmenge, die ihm folgte. Sollten die Nachfolger Jesu Christi nicht auch gefährlich sein? Sollten sie nicht auch andere Menschen in Furcht und Staunen versetzen? Sollten diese Christen nicht bekannt sein für das Feuer in ihrem Herzen und die wild entschlossene Dankbarkeit, für das Funkeln in ihren Augen und eine heilige Heiterkeit in ihrem Benehmen? Sollte das Christentum nicht als gefährlich gelten, voller Überraschungen, gefährlich für die bestehenden Verhältnisse, außerhalb der Konventionen, unkontrollierbar, furchtlos, wild und in keine Kategorie oder Definition zu stecken? Sollten nicht Menschen, die sich Christen nennen, voll Ehrfurcht und Staunen sein? Suchen wir die Welt des gefährlichen Staunens. Es gibt diesen Ort tatsächlich. Ich wünsche mir ein Leben voller heiliger Augenblicke. Ich will jeden Tag in der gefährlichen Nähe Jesu stehen. Ja, ich sehne mich nach einem Leben, das vor Erfüllung explodiert. Reich an Abenteuern, Staunen, Risiken und voller Gefahr. Und ich sehne mich nach einem Glauben, der wunderbar vielsagend ist. Ich möchte bei Jesus sein und nicht wissen, ob ich lachen oder weinen soll. Soweit der Ausschnitt aus dem Buch von Mike Iaconelli. Mich hat das bewegt. Darf Jesus uns überraschen? Darf er unser Leben auf den Kopf stellen? Ich habe in meinem Leben gelernt, nicht zu fragen, warum irgendwas gerade passiert, sondern ich frage lieber, wozu das gut ist. Wie kann ich das Beste aus der Situation machen, so dass sie mir zum Segen wird? Und was will Gott Gutes durch die Situation bewirken? Ja, unser Leben wird gerade auf den Kopf gestellt. Die Medien verbreiten Angst und verschiedene Katastrophenszenarien entstehen in unseren Köpfen. Und wir fragen uns, wie wir auf diesem schmalen Grat zwischen berechtigter Besorgtheit und unberechtigter Panik zurechtkommen. Jesus lässt es zu, dass wir in chaotische Situationen kommen. Er lässt es zu, dass unser Boot von Wellen geschüttelt wird. Christsein ist ein Abenteuer. Und manchmal bringt uns dieses Abenteuer an unsere Grenzen, wenn wir uns ganz auf Jesus einlassen. Wir leben in einer Zeit, in der uns Gott aufrüttelt. Und darin liegt eine Chance. Darin liegt die Chance, dass unser Glaube wieder lebendiger wird. Dass wir eine heilige Ehrfurcht vor Gott erleben. Dass wir in seiner Gegenwart ein neues Feuer und eine neue Leidenschaft bekommen, die uns in die Abhängigkeit von Gott bringt und die uns die Prioritäten so setzen lässt, dass sich dem alles andere unterordnet. Wie kommen wir weg von der Sorge und Angst und hin zu dieser gefährlichen, zu diesem gefährlichen Staunen in der Gegenwart Gottes? Ich glaube, ein Schlüssel dazu liegt in der totalen Abhängigkeit von Gott und in dem Suchen seiner Herrlichkeit, seiner Gegenwart. Und es gibt einen Bibeltext, der ist mir sehr wichtig geworden in den letzten Tagen. Das steht in 2. Mose 33, Vers 7 bis 19. Es geht um das Zelt der Begegnung. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Mose sagte zum Herrn: Du befiehlst mir, dieses Volk nach Kanaan zu bringen. Aber du hast mir noch nicht gezeigt, wen du mit mir senden willst. Du hast gesagt, dass du mich ganz genau kennst und ich deine Gunst gefunden habe. Wenn du nun wirklich zu mir stehst, dann lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen, damit du auch in Zukunft an mir gefallen hast. Denke doch daran, dieses Volk ist dein Volk. Der Herr antwortete: Ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen. Mose erwiderte: Wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Der Herr antwortete zu Mose: Auch diesen Wunsch, den du gerade ausgesprochen hast, will ich erfüllen. Denn ich habe dich gnädig angenommen und kenne dich ganz genau. Mose bat: Lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte: Ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Drei Dinge sind mir aus dem Text wichtig geworden und drei Dinge wünsche ich mir. Dass Gott uns vorangeht, dass er uns führt und dass wir ihn erleben, wie die Israeliten ihn erlebt haben. Am Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule. Dass die Gegenwart Gottes so stark ist, dass wir uns sicher sein können, dass er mit uns ist. Und als zweites wünsche ich mir, dass wir viel Zeit im Zelt der Begegnung verbringen. Dort, wo Gott mit uns redet, wie mit einem Freund. Dort, wo die Beziehung zwischen Gott und uns immer inniger wird, immer vertrauensvoller. Und wo dieses Band der Freundschaft immer stärker wird. Das Zelt der Begegnung ist ein heiliger Ort, ein heiliger Raum. Und als drittes wünsche ich mir, dass wir seine Herrlichkeit erleben. Dass wir erleben, wie Gott selbst mit seiner Gegenwart uns verändert und uns zum Staunen bringt. Einige von euch wissen, dass meine jüngere Schwester Krebs hat und Chemotherapie bekommt. Und wir treffen uns einmal in der Woche am Telefon zum Herrlichkeitsgebet. Und je mehr wir uns nach Gott ausstrecken, umso weniger Raum gewinnt die Krankheit. Vor ein paar Wochen, als sie auf Intensivstation war, da hatte sie eine starke Vision von der Herrlichkeit Gottes. Ich habe euch davon im Dezember in der Predigt erzählt. Und jetzt liegt wieder eine schwere Zeit vor ihr. Das Immunsystem ist ganz schwach und sie muss die nächsten 3 Monate jede Woche zur Chemotherapie, trotz Coronavirus, bevor sie sich überhaupt entscheidet, wann sie denn dann operiert werden kann. Und wir sind vollkommen abhängig von Gott. Wir sind total auf ihn angewiesen. Menschlich gesehen ist das kritisch. Aber wir richten uns auf ihn aus und wir wollen seine Herrlichkeit sehen. Wir wollen nicht auf die Krankheit schauen, nicht auf das menschlich gesehen Unmögliche, sondern wir wollen auf ihn schauen. Wir wollen uns in diesem Zelt der Begegnung aufhalten, in dem Gott zu uns redet wie mit einem Freund und in dem das Vertrauen zu ihm immer stärker wird und wir ihm das Leben meiner Schwester und auch das Leben aller anderen, die krank sind, wirklich buchstäblich anvertrauen. Das Leben unserer Lieben liegt in Gottes Hand. Und in der totalen Abhängigkeit von Gott, in der wir uns von ihm führen lassen, begegnen wir ihm und wir erfahren seine Pläne und wir erleben seine Herrlichkeit. Und so können wir mitten im Auge des Sturms Ruhe finden. Und diese Zeit, die uns äußerlich sehr herausfordert, kann für uns eine innere Kraftquelle werden. Sie kann unseren Glauben neu herausfordern, sie kann uns aber auch ganz neu beleben. Und ich möchte euch Mut machen, dieses Wagnis des Glaubens neu einzugehen, dem gefährlichen Staunen in der Gegenwart Gottes zu begegnen. Es kann sein, dass eine Zeit auf uns zukommt, wo viele tatsächlich auch mehr Zeit haben. Weil wenn man nicht arbeiten gehen darf, ist Zeit da. Ich hatte jetzt 4 Tage Urlaub und ich habe es so genossen. Ich habe es genossen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich habe es genossen, zu lesen, in diesem Zelt der Begegnung zu sein und zu fragen, Herr, was willst du? Mit Gott zu reden wie mit einem Freund. Diese Krise birgt eine große Chance in sich. Die Chance, Gott näher zu kommen. Und die Chance, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich kann natürlich auch immer wieder Coronavirus googeln. Kann ich auch machen. Ich kann auch immer wieder gucken, wie viele Fallzahlen das jetzt sind. Ich kann mich mit sozialen Netzwerken beschäftigen, Sachen weiterleiten, über Facebook weitergeben. Hast du das schon gehört oder das? Geht auch. Aber es geht auch noch was anderes. Wir können in das Zelt der Begegnung gehen. Und wir können bei ihm Ruhe finden. Wir können uns in seiner Gegenwart aufhalten. Und diese Gegenwart wird sich auf unserem Gesicht widerspiegeln, so wie das bei Mose war. Das Gesicht hat geleuchtet, wenn er aus diesem Zelt der Begegnung rausgegangen ist. Und diese Herrlichkeit Gottes werden wir brauchen. Wir werden es brauchen, durchdrungen zu sein von dieser Herrlichkeit Gottes, wo wir erleben, wie er ist und wo wir seine Pläne, sein Denken verinnerlichen und dann mit einer ganz neuen Ausstrahlung aus dieser Zeit herauskommen. Das wird unserem Glauben eine neue Qualität geben und es wird auch die Menschen in unserem Umfeld nicht kalt lassen. Ich bete jetzt dafür. Ich bete jetzt für die kommenden Wochen und Monate dafür, dass Gott das Beste in uns zum Vorschein bringt. Vater, ich danke dir dafür, dass nichts an dir vorbeigeht, was du nicht zugelassen hast. Vater, ich danke dir dafür, dass du die Welt in deiner Hand hältst, auch unser kleines Leben. Und ich bitte dich, dass diese kommenden Wochen und Monate erfüllt werden für uns von deiner Gegenwart, dass wir deine Hand in unserem Leben erleben, dass du uns kostbare Zeiten mit dir schenkst und dass du uns hilfst, dich zur Priorität zu machen und dich immer wieder zu suchen. Ich bitte dich, dass du uns abschirmst vor allem, was nicht gut für uns ist, dass du uns eine tiefe Ruhe, einen tiefen Frieden gibst und dass wir aus dieser Zeit mit einem neuen Glauben, mit einem gestärkten Glauben an dich rauskommen. Ich bitte dich auch ganz konkret um Bewahrung für all diejenigen, die angefochten sind, innerlich oder äußerlich, die durch diese Anfechtung gehen und nicht wissen, wie sie da rauskommen, wie sie da durchkommen. Herr, dass du ihnen nah bist und dass du sie durchträgst. Ich bitte dich, dass du uns den Himmel öffnest, dass wir in dieser kommenden Zeit den Himmel offen erleben. Dass wir deine Herrlichkeit erleben in unseren Wohnungen, in unserem Alltag, auf übernatürliche Weise wie noch nie zuvor. Amen.